in der Gemeinde, ist schon lang her, da habe ich immer so ein bisschen mitbekommen, dass es graue Eminenzen gab. Graue Eminenzen sind Leute, die nicht in den Leitungskreisen sind, aber im Hintergrund schaffen. Und man merkt, dass sie an manche Punkte wirklich Einfluss haben, aber man kriegt diese Leute nicht zum Fassen. Und für Leitungskreise sind graue Eminenzen ganz, ganz schwer, wenn man sie einfach nicht irgendwie kriegt. Das ist wie Wackelpudding, der einem da zwischen die Finger zerfließt. Ähnliche Leute, aber ich sage jetzt mal viel extremer, gab es zur Zeit Jesu. Ich gehe mit euch heute rein in Jesu erstes öffentliches Auftreten, was Johannes in Kapitel 2 und 3 beschrieben ist. Unter anderem geht es darum, jetzt ganz kurz am Anfang, um Hannas. Und ich lese euch einfach den Vers vor. Als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Diese Männer waren eine Art graue Eminenz, aber viel, viel massiver. In jüdischen Aufschriften wird berichtet, dass Hannas eine Dynastie aufgebaut hatte, ein Familienunternehmen im Bereich des Tempels. Und Flavius Josephus, ein Geschichtsschreiber, beschreibt Hannas als jemand, der in Bezug auf Geld sammelwütig war. Das ist massiv. Konkret, Hannas war an der Macht, als Jesus wirkte. Und ich lese euch einen Text vor aus Johannes 2. Und als das Passafest der Juden nahe war, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um. Und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt sie weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Anscheinend waren alle diese Händler, die hier Tiere verkauft haben, die haben für den Hannas gearbeitet, für diesen Hohepriester. Auch die Priester waren ihm ja unterstellt und er hatte Einfluss. Da war es natürlich ein leichtes zu sagen, wenn Leute Tiere mitgebracht haben zum Opfern, dass da irgendein Fehler war. Und es hieß dann, dass die Leute dann im Tempel nochmal ein Tier kaufen mussten. Und das Geld ging natürlich auch zum Teil beim Hannas in den Geldbeutel. Aber welche Wahl hattet denn die Leute damals? Sie musste da ja wohl oder übel mitmachen. Schon heftig. Aber wenn das so war, dann hat sich Jesus hier zu Beginn seines Dienstes einem mächtigen Mann gegenübergestellt. Er hat diese Macht, die da war im Tempel, von Anfang an auf sich aufmerksam gemacht. Und sagt: Hey, das ist das Haus meines Vaters, ich räume hier mal auf. Denn das, was ihr treibt, das ist nicht in Ordnung. Ich bin erschrocken darüber, als ich das gelesen habe über diesen Hannas. Ich habe nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Und da kam mir dieser Gedanke, auch geistliche Ämter. Und es war ein geistliches Amt. Geistliche Ämter sind nicht sicher vor dem Verlangen nach Geld und Macht. Aber ich möchte an der Stelle nicht auf die Leute von damals zeigen, sondern ich möchte uns einfach einladen, zu sagen: Lasst uns wachsam sein für unser eigenes Leben. Es ist dieses Thema Echtsein, angenommen. Es geht um dieses Echtsein, es geht darum, dass unser Leben unser Reden, unser Handeln übereinstimmt. Wir haben es vorhin vom Licht schon gehört, lasst uns ein Licht sein. Dieses Licht, das Jesus in uns angezündet hat. Lasst uns diese Lichter sein in dieser Welt. Dass Menschen merken, dass wir ihnen in ihrer Liebe begegnen. In seiner Liebe. Und das haben die Menschen damals gemerkt, dass es hier einen ganz großen Unterschied gab. Zwischen dem, was dieser Hannas tat, lebte, wahrscheinlich auch redete, und zwischen dem, was Jesus hier tat, denn Jesus war während dieses Passafestes, das ging ja eine ganze Woche, was da alles dazugehört hat. Jesus war während dieser Zeit einfach auch immer wieder im Tempel. Jesus machte auf sich aufmerksam. Und ganz klar, man hat ihn von Anfang an beobachtet. Auch der Hohe Rat, der Sanhedrin, die haben ihn beobachtet. Und vielleicht hat dieses Verhalten vom Hannas und dem, was sie jetzt an Jesus gesehen haben, vielleicht hat es dazu beigetragen, dass man noch mehr auf den Messias gewartet hat. Und diese Frage da war, ist es vielleicht dieser Mann? Im Vers 23 heißt es, als er, Jesus, aber in Jerusalem beim Passafest war, glaubten viele an seinen Namen, dass sie die Zeichen sahen, die er tat. Johannes beschreibt hier nicht, was Jesus getan hat. Er sagt nur, hey, Jesus hat Zeichen und Wunder damals getan in diesem Tempel. Und merkt ihr, da war so eine Diskrepanz, da war so ein Graben dazwischen drin. Zwischen dem, was die Leute bei Jesus gesehen haben und gehört haben und dem, was sie im Alltag sonst erlebt haben von ihrer, ich sag's jetzt, geistlichen Leitung. Lasst uns auch für unsere geistlichen Leitung beten. Sowohl hier als für den GLK, BLK, für Cannstatt. Einer hat da gerade ganz heftig Geschäft und ist der Markus Siegle, der mit diesem ganzen Corona-Zeug zu tun hat, dass ich da immer wieder reinknien muss. Die Frage damals war, ist dieser Mann wirklich von Gott? Ist er ein Prophet? Ist er vielleicht der Messias? Und dann, da hat es Leute zum Nachdenken gebracht. Und jetzt möchte ich euch mit in ein Gespräch reinnehmen. Ich finde es genial. Da kam einer, ein Mann, in dieser Woche eines Nachts zu Jesus. Und da heißt es, so gab es einen Mann namens Nikodemus. Er gehörte zu der Gruppe der Pharisäer und war ein führender Mann, ein Oberer. Er gehörte zum Hohen Rat der Juden. Mitten in der Nacht kam er zu Jesus und sagte, Rabbi, das ist also eine Anrede für einen geistlichen Lehrer. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass du ein besonderer, von Gott gesandter Lehrer bist. Denn niemand kann solche Wunderzeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn sich Gott nicht zu ihm stellt. Warum Nikodemus in der Nacht kam, lassen wir offen, es gibt verschiedenste Gründe. Aber man merkt hier, dass auch bei Pharisäern hier was aufbrach, sage ich jetzt mal. Dass die nicht von Anfang an negativ zu Jesus eingestellt waren. Und jetzt bringe ich euch eine Lehre, ein Punkt der Pharisäer. Der heißt in Kurzform, wer als Jude geboren ist, ist gerettet. Das heißt nicht immer unbedingt, dass Lehre biblisch ist, okay? Müssen wir auch bei uns prüfen. Nicht alles, was wir vielleicht als Lehre weitergeben, ist unbedingt biblisch. Das heißt dann auch, beschnittene Juden gehörten zum Reich Gottes und konnten eigentlich nicht verloren gehen. Haben sie später Probleme mitgekriegt mit den messianischen Juden. Aber wenn man diese Aussage ausdehnt, wirklich nach ganz außen, dann heißt es doch, egal wie ich mein Leben lebe, ich bin doch gerettet. Ich kann doch machen, was ich will, oder? Das nimmt mir keiner mehr weg. Leute, das ist manches Mal das, was in Beerdigungen bei uns auch auf den Friedhof gesagt wird. Aber das ist nicht biblisch. Aber das war auch nie der Ansatz der Pharisäer, sondern die Pharisäer waren im Allgemeinen darauf aus, ihr Leben Gott entsprechend zu leben. Aber vielleicht war es das, was eben dieser Hannas gelebt hat. Ganz naus. Extrem. Ich kann doch zu Geld kommen, oder? Ist doch auch nicht schlecht. Im Übrigen, es heißt über Nikodemus, dass er einer der drei reichsten Männer in Jerusalem war. Das war also schon jemand. Aber es macht den Eindruck, dass da Menschen ins Nachdenken gekommen sind. Und jetzt kam dieser Nikodemus zu Jesus. Wir wissen nicht, was ihn umtrieben hat. Wir wissen es nicht. Vielleicht war es die Frage, wer war Jesus? Denn es ist verrückt. Nikodemus stellt keine Frage. Er kam auch mit keinem Anliegen. Das ist die Aussage von Nikodemus. Und ich zeige euch jetzt, was Jesus antwortet. Und das ist steil. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, von oben her geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus hat nicht nach dem Reich Gottes gefragt. Er hat gar nichts gesagt. Er hat nur gesagt, mir beobachte dich und entdecke, du bist ein Mann Gottes. Und jetzt steigt Jesus volle Kanne hier ein. Warum? Weil er wusste, was diesen Mann umtrieb. Angenommen, Jesus kennt unsere Gedanken. Sind wir voll drin. Angenommen, er weiß genau, was hier oben drin vorgeht und in unserem Herz. Mal angenommen. Aber es ist ja auch so, oder? Und jetzt konfrontiert Jesus diesen Mann mit seiner Aussage und der Lehre der Juden. Und in dieser Lehre war er ja Nikodemus aufgewachsen. Bis jetzt war für Nikodemus klar, ich bin ein Jude, ich habe auch noch viel mehr, kommen wir nachher hin. Ich bin doch gerettet. Und jetzt sagt Jesus, Moment mal, nur wer von Neuem geboren wird, wer von oben her geboren ist, ist gerettet. Nein, dass der nicht aufgestanden ist und ich weiß nicht, ob sie saß, aber dass der gesagt hat, spinnst du? Was sagst du hier? Ich habe von klein auf gelernt, jeder Jude, jeder der Nachkomme Abrahams ist gerettet. Was behauptest du hier? Von Neuem geboren, von oben herab. Was heißt das denn? Du spinnst, oder? Also, du stellst dich hier quasi gegen eine Lehre, die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten Bestand hat. Und dann geht Jesus weiter und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Bei Wasser und Geist geht es nicht um die Taufe. Nicht. Sondern für einen Nikodemus bedeutete aus Wasser geboren einfach die normal menschliche Geburt. Gezeugt durch Samen, durch Wasser. Das war aus Wasser geboren. Ganz einfach, ich bin hier auf dieser Welt, ich bin aus Wasser geboren. Und dann gab es noch so eine Lehrmeinung. Auf der ganz menschlichen Ebene gab es für die Juden mehrere Arten von Wiedergeburt. Eigentlich immer so ein Übergang in eine andere Lebensweise oder Haltung oder Stand. Ich zeige euch das mal. Menschliche Wiedergeburt oder diese Übergänge im Leben eines Juden. Das erste ist die Bar Mitzwa. Das heißt, mit 12 Jahren, wenn die Jungs zum religiösen Mann wären, sage ich jetzt mal, also ähnlich unserer Konfirmation. Dann die Heirat ist auch für sie so eine Art Wiedergeburt quer. Also ich komme in eine ganz andere Situation hinein. Die Ordination zum Rabbiner. Und das geschah etwa, wenn man diesen Weg eingeschlagen hat, etwa mit 30 Jahren. Und das vierte ist, das Haupt einer Rabbinerschule zu werden, Theologieprofessor nennt sich das dann so ähnlich, das war etwa im Alter von 50. Dazu gehörte noch, und das ist jetzt für uns auch verständlich, die Bekehrung eines Heiden ins Judentum. Er wird also aufgenommen in diese Gemeinschaft und zum König gekrönt werden. Das ist auch nochmal so. Die zwei letzte, die trafen nicht für den Nikodemus zu. Einmal, er war Jude, und das andere, es bestand keine Chance, König zu werden. Ganz einfach. Aber alle 4 andere hatte Nikodemus erlebt. Warum kann man das wissen? Das erste Bar Mitzwa hat jeder jüdische Mann, jeder jüdische Junge erlebt. Dann war Nikodemus verheiratet, und ihr fragt vielleicht, hä, woher weiß man das? Ganz einfach, er war im Hohen Rat, und nur verheiratete Männer haben zum Hohen Rat gehört. Also Singles haben da gar keine Chance gehabt. Das war damals einfach so. Dann hatte Nikodemus die Ordination zum Rabbiner erlebt. Und was er noch war, er war das Haupt, das zeige ich euch gleich, er war das Haupt einer Rabbinerschule. Und zwar im Vers 10 in diesem Gespräch antwortet Jesus zu ihm und sprach: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Viele Übersetzungen haben dieses der nicht drin, diesen bestimmten Artikel, sondern die haben einfach ein Lehrer drin. Aber diese Feinheiten machen es oft aus. Denn das heißt, der Lehrer war ein Titel. Also wie bei uns der Herr Pfarrer und der Herr Doktor und so weiter. Es war ein stehender Titel. Auf Hebräisch hieß es dann Rabban. Man sprach ihn also mit Rabban Nikodemus eigentlich an. Und damit war er auch das Haupt einer Schule. Und damit war er ein Rosh Yeshiva. Rosh heißt Haupt und Yeshiva war die Schule. Heutzutage wäre dieser Mann der Leiter einer jüdisch-theologischen Hochschule. Steil, oder? Also Nikodemus war nicht nur irgendjemand, halt so irgend so ein Pharisäer, sondern Nikodemus stand in der Gesellschaft in allem ganz weit oben. Einer der bekanntesten Rabbans, sage ich jetzt mal, der damaligen Zeit, war Rabban Gamaliel. Bei ihm hat Paulus gelernt. Irgendwann erzähle ich euch noch mal was zu diesen Rabbans, weil das ist was ganz Tolles da drin. Der Talmud sagt zudem, dass eben Nikodemus einer der reichsten Männer in Jerusalem war, also ganz, ganz oben. Er war wohl Brunnenbauer, so wie Paulus Zeltmacher war, denn dieses Amt als Rabban war ehrenamtlich. Die haben dadurch nichts verdient, die mussten immer noch was dazu haben. Weiter heißt es, dass Nikodemus, also im Talmud, in dieser mündlichen Überlieferung, die schon seit Jahrhunderten festgeschrieben ist, da heißt es, dass Nikodemus arm gestorben sei, weil er ein Jünger Jesu war. Und man nahm Nikodemus immer wieder wohl als abschreckendes Beispiel. Man hat da vielleicht sogar noch etwas übertrieben, denn es heißt da unter anderem, dass seine Tochter betteln gehen musste. Was da jetzt alles echt ist, aber weiß ich nicht, aber man nahm ihn als abschreckendes Beispiel. Zurück zum Gespräch. Wiedergeboren, war auf der menschlichen Seite für Nikodemus etwas Bekanntes. Das konnte er einordnen. Aber es kam dann die Frage von ihm, wie kann dies geschehen? Also hier geht es um diese geistliche Wiedergeburt. Und das heißt, Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt es nicht. Du weißt nicht, wie man geistlich wiedergeboren wird. Hey, Herr Professor, das müsstest du doch wissen. Und Jesus erklärte ihm das anhand eines Bildes, das Nikodemus kannte, in diesem ganzen Gespräch. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ich habe euch die Stelle aus 4. Mose 21 noch einmal dazu. Und Mose machte eine Schlange aus Kupfer und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der Schlange aus Kupfer, so blieb er am Leben. Es war eine giftige Schlange ins Lager gekommen, damals beim Auszug. Und auf Gottes Anweisung hin musste Mose diese eherne Schlange, diese kupferne Schlange da aufrichten. Aber da steckt so viel drin. Die Schlange allein hat nicht gerettet. Ich konnte da wohl in der Mitte drin stehen. Wenn ich gebissen worden bin und ich habe mich da nicht drum gekümmert, bin ich gestorben. Und Jesus sagt ganz klar, diese Schlange wurde erhöht. Nur wer sie angeschaut hat, wurde gerettet, konnte leben bleiben. Das heißt, wer Gott vertraut, dass diese Erhöhung Leben bringt, der hat das Leben. So, und dann kommt hier ein ganz, ganz bekannter Vers bei Nikodemus, und den kennt ihr eigentlich alle auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht ver... Ach, hey, wir sagen das mal miteinander. Hör auf. Das machen wir zurück. Jetzt machen wir das auswendig, oder? Mal sehen, wer es noch kann. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jene, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 3, Vers 16. Jetzt ist ein Vorteil, ihr habt Maske auf und ich sehe es nicht, ob ihr es könnt habt. Was hier drin steckt. Jesus sagt klar, nur das Vertrauen auf mich rettet dich. Nur wenn du geistlich wiedergeboren wirst, wenn du Gott vertraust, wirklich vertraust, gehörst du zum Reich Gottes. Ich habe gedacht, der Nikodemus, der hätte doch ausrasten müssen. Der blieb ruhig. Ich kann es nicht verstehen. Dieser Jesus, der schmeißt alles über den Haufen, was er bis jetzt gelernt hat. Also zumindest an einer Stelle. Und der blieb ruhig. Der hat nicht gesagt, hey, du lehrst hier was gegen unsere Schriften ist, nichts. Ich habe gedacht, hey, was hat dieser Nikodemus in dieser Nacht zum Nachdenken bekommen? Der musste doch eigentlich sein ganzes Lehrsystem neu überdenken. Vor allem, er hat es ja selber auch gelehrt. Und das ist nicht ganz so einfach, oder? Ähnlich erging es dem Paulus. Er hatte ja das gleiche Lehrgebilde, Gebäude wie in Nikodemus. Und aus diesem Lehrgebäude heraus hat er die Christen verfolgt, diese messianische Jude, weil die lagen ja falsch. Die waren doch gegen Gott. Und dann schreibt, Paulus über seine Bekehrung oder was danach war, Galater 1, da ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Also es ist nach dieser Begegnung mit Jesus, wo er auf dem Weg nach Damaskus war, ist interessant. Danach ist er nach Damaskus gegangen, war ja blind, wurde wieder sehend. Und dann schreibt er, und danach bin ich nicht nach Jerusalem zurückgegangen, sondern ich bin nach Arabien gegangen, bin dann wieder zurück nach Damaskus und dann wieder nach Jerusalem, wo ich Petrus getroffen habe. Und diese Zeitspanne waren 3 Jahre. 3 Jahre, über die man recht wenig weiß. Wenn ihr meine Meinung wissen wollt, ich glaube, dass Paulus einiges zum Denken hatte. Er war auf dem Weg, Christus gefangen zu nehmen, und jetzt begegnet ihm dieser Jesus. Beide, Nikodemus und Paulus, haben, glaube ich, Zeit gebraucht. Zeit gebraucht, um nachzudenken, um das, was sie gelernt hatten, am Wort Gottes zu prüfen und auch um umzudenken. Und ich denke, das ist wichtig für uns. Auch wir müssen das, was wir glauben oder als Lehre weitergeben, überprüfen am Wort Gottes, ob es stimmt. Und jetzt habe ich euch noch 2 Texte zum Abschluss. 2 Texte vom Nikodemus. Die erste ist Johannes 7, also ein Eck später. Da wurden die Knechte losgeschickt wegen Jesus, weil man ihn schon gefangen nehmen wollte. Und da heißt es, da kamen die Knechte zu den hohen Priestern und Pharisäern und die fragten sie, warum habt ihr ihn nicht hergebracht oder gebracht? Die Knechte antworteten, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr auch verführt worden? Glaubt denn einer von den Oberen oder von den Pharisäern an ihn? Nur das Volk tut's, das nichts vom Gesetz weiß. Verflucht ist das. Heftig ohne Ende. Spricht zu ihnen Nikodemus, der vormals gekommen war und der einer von ihnen war, von den Pharisäern. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprach zu ihm, bist du auch ein Galiläer? Forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Boah, hey, der hat, merkt ihr, das ist so eine, er traut sich raus, aber er muss auf der anderen Seite unheimlich vorsichtig sein mit dem, was er sagt. Denn es war gefährlich für ihn, sich zu diesem Jesus zu stellen. Uns passiert gar nichts, wenn wir uns zu Jesus stellen. Das andere noch, als Jesus begraben wurde, da heißt es, Josef von Arimathäa, der auch ein Jünger von Jesus war, und jetzt kommt genau das, aber heimlich, aus Angst vor den führenden Judäern, ging zu Pilatus und bat ihn um Erlaubnis, den Körper von Jesus vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Der erlaubte es und Josef ging hin und nahm den Körper von Jesus vom Kreuz. Da kam auch Nikodemus, der damals in der Nacht gekommen war. Der hatte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe bei sich, gut 30 Kilogramm. Sie nahmen den Körper von Jesus und wickelten ihn in Tüchern zusammen mit den Salben und Parfüms, wie es dem jüdischen Begräbnisgebrauch entspricht. Ich habe so ein paar Gedanken zum Schluss. Was steckt drin in diese Texte? Einmal dieser Hannas. Das heißt, für mich konkret, wir sollen auf unser Leben achten, echt sein. Und echt sein Leben. Das zweite ist, was hier drin steckt, Menschen brauchen Zeit, um zum Glauben zu kommen. Beim Nikodemus war es wohl an die 3 Jahre. Ja? Es braucht Zeit, dass Menschen zum Glauben kommen können. Das heißt, in dieser Zeit können wir sie im Gebet begleiten, aber wir können es nicht machen. Es ist Gnade, wenn ein Mensch zu Gott findet. Und drittes, Gott schenkt uns Zeit. Gott hat dem Nikodemus Zeit geschenkt und er schenkt euch und mir Zeit und das ist gut. Wenn Gott uns immer alles auf einmal zeigen wird,
was in unserem Leben zum Beispiel falsch läuft. Oh Leute, ich habe jetzt in letzter Zeit zwei Sachen gehabt. Das reicht Haufe genug. Das eine war heute Morgen und hängt wieder mit der Predigt zusammen. Ist manchmal nicht einfach. Ein viertes: Abstammung reicht nicht aus, um in den Himmel zu kommen. Eure Kinder reicht es nicht, dass ihr glaubt. Es glaubt, reicht auch für dich nicht, dass deine Eltern glauben. Wir müssen selber diese geistliche Wiedergeburt erleben. Ich muss mein Leben Jesus anvertrauen. Ich muss aufschauen auf ihn, ihm mein Leben anvertrauen. Und das Letzte, dass wir das, was wir glauben, immer wieder an der Bibel prüfen. Das ist das. Ich finde diesen Mann Nikodemus so interessant jetzt. Und das, was da am Anfang geschah, wie Jesus sich bekannt gemacht hat. Menschen gegenübergetreten ist, ist einfach super. Und dass er uns so sehr liebt, dass er uns die Zeit gibt, die wir brauchen. Das heißt nicht, ich soll Dinge auf die lange Bank schieben, ganz sicher nicht. Aber ich habe es in meinem Leben oft gemerkt, dass Dinge Zeit brauchen zu reifen, bis es an den Punkt kommt, wo es geerntet werden kann. Frucht muss wachsen, auch in unserem Leben. Und die Bäume bringen Frucht zu ihrer Zeit. Wir können jetzt zwar rausgucken, draußen der Birnenbaum, der hat wahrscheinlich schon Ansätze drin, aber pflückt die mal und esst sie. Viel Spaß. Ihr setzt nachher vielleicht auf den Klo, oder? Und kommt nicht mehr runter davon. Merkt ihr, es braucht seine Zeit und die gibt Gott uns. Ich möchte noch beten. Und ihr dürft, wenn ihr wollt, aufstehen dazu. Himmlischer Vater, es ist so was Großes, dass du so viel Zeit für uns hast und mit uns hast. Und eigentlich zerrinnt da drin unsere Lebenszeit. Wir wünschen uns einfach manches Mal, dass manches schneller ging. Und trotzdem, du hast die Zeit und du lässt es uns. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir andere Menschen Zeit lassen für Veränderung. Und ich danke dir, dass du mit diesem Nikodemus damals geredet hast, dass er den Weg zu dir fand. Und wir merken das auch in seinem Leben, dass damit nicht alles immer gut läuft, sondern wenn es tatsächlich so ist, dass er arm wurde, Herr, dann hast du ihn auch auf diesem Weg begleitet. Ein Weg mit dir heißt nicht immer Reichtum. Danke, dass du da bist, dass du uns festhältst und dass du mit uns gehst in diese neue Woche. Danke dafür. Amen.